Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, heute mit Katja Scherer. Die Bundesregierung hat heute mehrere Vorhaben auf den Weg gebracht, darunter eine neue Importstrategie für Wasserstoff, steuerliche Veränderungen und eine neue Richtlinie für Cybersicherheit. Diese Neuerungen, die schauen wir uns heute in unserer Sendung Wirtschaft am Mittag genauer an. Und wir beginnen mit der Wasserstoffimportstrategie, die ist nämlich sehr wichtig. Wasserstoff, und zwar insbesondere grüner Wasserstoff aus Wind und Sonne, soll künftig eine zentrale Rolle bei der Energieversorgung in Deutschland spielen, als Alternative zu Öl und Gas. In Deutschland kann grüner Wasserstoff aber nur begrenzt hergestellt werden, weil es an Flächen, Sonne und Wind fehlt. Und daher ist der Import sehr wichtig. Was die Regierung in dieser Hinsicht plant, das berichtet Martin Polanski.
Ambitionierte Pläne gibt es viele für die Wasserstoffwirtschaft. Der gasförmige Energieträger soll wesentlich dazu beitragen, dass vor allem die deutsche Industrie klimaneutral wird. Aber bislang laufen nur kleinere Pilotprojekte, was die Technologie entsprechend teuer macht. Dabei muss eine komplette Infrastruktur aufgebaut werden. Es braucht Produktionsanlagen, sogenannte Elektrolyseure. Dazu knapp 10.000 Kilometer an Leitungen, damit Wasserstoff transportiert werden kann. Außerdem müssen die potenziellen Abnehmer, etwa Stahl- oder Zementwerke, ihre Anlagen umrüsten, um Wasserstoff einsetzen zu können. Das erfordert Milliardeninvestitionen. Yvonne Ruf ist Expertin für Wasserstoff bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Sie hält manche Zeitpläne für zu ambitioniert.
Der Bedarf wurde zu optimistisch geschätzt. Der kommt aus unserer Sicht nicht so schnell. Die Produktionskapazitäten wurden auch zu optimistische Ziele gesetzt. Wir werden das zumindest in Deutschland nicht realisieren können im Zeitplan. Und bei den Importen hinken wir beim Ausbau der Infrastruktur auch hinterher.
Da soll jetzt die Importstrategie helfen. Es geht um die Frage, wie und mit welchen Partnern der deutsche Wasserstoffbedarf gedeckt werden soll. Das Wirtschaftsministerium kalkuliert, dass langfristig 50-70% des benötigten Wasserstoffs aus dem Ausland eingeführt werden muss. Zum Teil per Schiff, wofür es entsprechende Umschlagskapazitäten in deutschen Häfen braucht. Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt auch länderübergreifende Pipelines in Aussicht.
Diejenigen, die wahrscheinlich am schnellsten realisiert werden könnten, wäre wahrscheinlich Dänemark. Gingen dann weiter nach Norwegen. Wir diskutieren mit Großbritannien und Irland, eine Leitung zu bauen, durch Frankreich, durch Spanien, nach Portugal runter, durch Italien. Die Nutzung der bestehenden Gasleitung nach Algerien wäre ein weiterer Importkorridor.
Allerdings, die meisten Pläne existieren bisher nur auf dem Papier, auch wenn es schon sogenannte Energie- und Wasserstoffpartnerschaften mit rund 40 Ländern weltweit gibt. Derzeit geht es vor allem darum, sich einen Anteil am Wasserstoff zu sichern, wenn die Produktion, wie erhofft, im großen Stil in verschiedenen Ländern anläuft. Wasserstoffexpertin Yvonne Ruf.
Es könnte genug da sein, wenn deutliche Signale der Abnehmer schnell kämen, dann hätten wir genug Zeit, die Produktionskapazitäten in anderen Ländern und auch die Infrastruktur in Deutschland, Importinfrastruktur, Speicher, Pipelines, hochzufahren. Allerdings braucht es eben diese Abnahme, den Abnahmewillen und den Willen, langfristige Abnahmeverträge zu unterzeichnen. Und da stehen halt die hohen Kosten immer noch im Weg.
Immerhin eine nennenswerte Liefervereinbarung gibt es seit kurzem. Ab 2027 soll grüner Wasserstoff, umgewandelt in Ammoniak, aus Ägypten nach Deutschland geliefert werden. Mit Fördermitteln des Bundes soll der Energieträger dann vergünstigt an hiesige Industrieunternehmen verkauft werden, in der Hoffnung, so Abnehmer zu finden. Mit Milliardensubventionen hofft die Bundesregierung, die Wasserstoffwirtschaft in Gang zu bekommen.
Die Bundesregierung hat eine Importstrategie für Wasserstoff beschlossen, Martin Polanski berichtete. Und bevor wir jetzt über die weiteren Neuerungen aus dem Kabinett sprechen, werfen wir zunächst einen Blick an die Börse. Wir schalten in unser Börsenstudio in Frankfurt am Main. Dort ist heute mein Kollege Samir Ibrahim vor Ort. Herr Ibrahim, heute gab es ja recht durchwachsene Konjunkturzahlen. Wie reagiert der DAX?
Ja, mit einem Minus von 0,6%, das sind 117 Punkte, aktueller Stand also 18.441 Punkte. Die Stimmung der Einkaufsmanager, die ist gesunken und zwar stärker, als man das gedacht hat. Da droht eventuell ein ernstes Problem, hieß es eben übrigens nicht nur in Deutschland, auch europaweit. Die Stimmung der Konsumenten dagegen hat sich gebessert, auch eine Folge der Europameisterschaft und der guten Stimmung, die wir hier hatten, so sagen es jedenfalls die Forscher. Da muss man halt sehen, wie nachhaltig das ist.
Aktuell Aktuell läuft die Berichtssaison. Viele Unternehmen legen Halbjahreszahlen vor, auch in den USA. Dort hat gestern Abend nach deutscher Zeit Tesla der Autobauer Zahlen vorgelegt und die sind nicht gut ausgefallen. Woran liegt's?
Ja, wollen wir gleich erörtern. Das ist der zweite Rückgang beim Gewinn in Folge. Ein Minus von 45% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den letzten zwei Jahren hatte es aber eigentlich ganz gut ausgesehen bei Tesla. Der Aktie ging es auch wieder besser. Aktuell jetzt übrigens ein Minus von mehr als 8%. Also woran nichts erklären kann, das hoffentlich Michael Völler von der ICF Bank AG, der zu mir gekommen ist. Welche Probleme hat Tesla?
Ja, Tesla hat vor allen Dingen ein Problem im Moment. Natürlich mit den Importen aus China, aber natürlich auch die Absatzprobleme insgesamt. Die Wiederverkaufswerte von E-Autos verringern sich. Deshalb überlegen viele, sich auch einen neuen E-Wagen zu kaufen. Und man hat hier doch einen ganz schönen Margendruck, obwohl man jetzt zuletzt sogar die Preise wieder erhöhen konnte.
Ja, Marge, gutes Stichwort. Denn diesen Preiskampf, den Tesla da losgetreten hat, ist er denen auf die Füße gefallen?
So ein wenig auf jeden Fall. Man muss ganz klar sagen, dass China da mehr Spielraum hat als Europa oder auch die Amerikaner. Und Tesla leidet ein wenig darunter. Wir haben den 5. Margenrückgang in Folge quartalsmäßig. Das ist also sehr, sehr negativ. Und man sieht noch nicht so richtig Land. Man muss also jetzt versuchen, das in den nächsten Quartalen oder Wochen und Monaten wieder in die richtige Richtung zu bewegen.
Ja, und die hat Elon Musk ja angekündigt. Also er hat ja gesagt, es wird wieder bessere Zeiten geben, um das mal übersetzt sozusagen. Unter anderem die Robotaxis sollen es ja richten. Wie steht's denn daran?
Ja, die Robotaxis, die Einführung oder die genaue Vorstellung sollte am 8. August erfolgen. Das hat man aber jetzt auch nach hinten verschoben um 2 Monate. Die genauen Gründe dafür gab es bis dato noch nicht, aber man hat zumindest an dem Investitionsprogramm bis dato noch nichts geändert. Das heißt, man geht davon aus, dass bisherige getätigte Investitionen ausreichen und das Programm ausreichen, um das Programm wirklich sicher an den Markt zu bringen. Aber da muss man gespannt sein, ob das passt. Tesla hinkt ja da ein wenig hinterher, sogar hinter deutschen Herstellern, was das autonome Fahren betrifft.
Wir dürfen nicht vergessen, Ansagen von Elon Musk haben auch immer eine gewisse Halbwertszeit nur. China versucht ja nicht nur in Europa zu Fuß zu fassen, auch in den USA. Die Marktmacht, das ist ja auch eine Meldung, die heute gerade gekommen ist, ist also deutlich gestärkt worden. Wie schwierig ist der chinesische Faktor für Tesla, aber eben auch für die anderen?
Der ist im Moment noch nicht ganz einzuschätzen, weil man wirft den Chinesen ja vor, und deshalb wird ja auch immer wieder über Zölle gesprochen, dass da Investitionen bzw. Subventionen stattfinden innerhalb Chinas, die das Ganze natürlich maßgeblich beeinflussen, und deshalb auch der Preiskampf, den Tesla selbst losgetreten hat, so ein bisschen von China, sag ich mal, locker weggesteckt werden kann.
Jetzt haben wir Porsche in dieser Woche auch mehrfach gehört, kaufen Warte, also übernehmen den Laden vollständig. Wie ist da die Haltung der deutschen Hersteller? Versucht man es noch mit E-Mobilität? Man hat zuletzt ja immer Zeichen dafür gehört oder dazu gesehen, dass die deutschen Hersteller ein bisschen zurück wollen zu den Verbrennern.
Ja, das Zurück zu den Verbrennern wird es also auf jeden Fall nicht mehr total geben. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir sehen auch hier in Europa die Wiederverkaufswerte von E-Mobilität, was die Autos betrifft, lässt nach. Das heißt, für uns alle, die wir noch Auto fahren, ist das so eine gewisse Frage. Ist das denn korrekt, diesen Weg, den wir da gehen? Sollten wir nicht doch auf Wasserstoff warten? Müssen wir nicht noch ein bisschen länger Verbrenner fahren? Und all diese Fragen gehen im Moment zulasten der E-Mobilität und der E-Autos. Aber alle deutschen Hersteller haben sich ja eigentlich schon dazu bekannt und ganz klar die Produktpalette der E-Mobilität ausgeweitet.
Sagt Michael Völler von der ICF Bank. Herzlichen Dank für diese erste Einschätzung.
Ja, danke auch aus Köln, Herr Ibrahim. Dann lassen Sie uns auf die deutsche Autoindustrie blicken. Porsche, das Stichwort fiel gerade. Die haben heute auch Halbjahreszahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Ja, war ein starkes zweites Quartal für Porsche. Das Ergebnis nach Steuern bei 2,1 Milliarden Euro. Man will auch weiter und verstärkt sparen, wurde heute angekündigt. Das kommt natürlich insgesamt gut an. Man hatte aber, das dürfen wir nicht vergessen, jüngst auch die Prognose gesenkt. Da ist die Aktie nach unten geprügelt worden. Heute ging es um 0,8% nach oben.
Besser lief es bei der Deutschen Bank.
Ja, Quartalsverlust gemeldet, hat nicht so viel mit dem operativen Geschäft zu tun. Da hätte es einen Gewinn gegeben, wenn da nicht der Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank wäre. Dafür wurden Rückstellungen für diese Kosten aufgebaut. Das ist nicht neu, das wusste man vorher schon. Die Bank hat aber auch angekündigt, dass sie die Risikovorsorge höher ausfallen lassen möchte als bisher gedacht. Die Aktie größter Verlierer im DAX mit einem Minus von 4%.
Und dann blicken wir auf Euro, Rendite deutscher Staatsanleihen und Gold.
Ja, der Euro hält sich bei einem Dollar 0,840, die Umlaufrendite bei 2,44%, der Goldpreis leicht gestiegen auf 2.411 Dollar je Feinunze.
Das war das Börsengespräch heute mit Samir Ibrahim. Wir haben gerade schon über die neue Wasserstoffimportstrategie gesprochen. Jetzt blicken wir auf die weiteren Vorhaben, die die Regierung heute angestoßen hat. Und zwar unter anderem im sogenannten Jahressteuergesetz. Geplant sind nach Angaben des Bundesfinanzministeriums Entlastungen in Höhe von insgesamt 30 Milliarden Euro für Bürger und Unternehmen. Jörg Münchenberg hat die Details.
Das Jahressteuergesetz ist eine Art Gemischtwarenladen in der Steuergesetzgebung, sprich, dort wird alles hineingepackt, was die Regierung steuerpolitisch auf den Weg bringen will, auch wenn die einzelnen Vorhaben wenig oder gar nichts miteinander zu tun haben. Das gilt auch für das überarbeitete Jahressteuergesetz 2024, das das Kabinett heute beschlossen hat und das dem Deutschlandfunk vorliegt. Nach der Grundsatzeinigung der Ampel auf ein Wachstumspaket finden sich dort einige der geplanten Elemente wieder, etwa die Fortführung der degressiven Abschreibung für bewegliche Anlagevermögen bis 2028 sowie die Anhebung der Forschungszulage von 10 auf 12 Millionen Euro. Das soll vor allem Unternehmen entlasten und für zusätzliches Wachstum sorgen. Zudem bleibt es bei dem Vorhaben, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Künftig landen Paare dann in der Steuerklasse 4 bzw. der Steuerklasse 4 mit Faktor. Das kann zwar im Gegensatz zur bisherigen Regelung auf den Monat gerechnet vorübergehend zu einer Mehrbelastung führen. Unter dem Strich aber, so zumindest Finanzminister Christian Lindner, FDP, soll durch die Neuregelung niemand schlechter gestellt werden.
Es gibt keinerlei Mehrbelastung für die Bürger. Unter dem Strich bleibt alles gleich. Und wir wollen durch einen Faktor quasi im Laufe des Jahres das, was sonst über die Steuernachzahlung erfolgt, bereits einarbeiten. Ist auch ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie haben mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer Steuerbelastung. Jetzt ist oft so, man holt sich am Ende des Jahres was zurück vom Finanzamt oder muss etwas nachzahlen. Jetzt soll das alles bereits im laufenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger geregelt werden.
Von der Veränderung bei den Steuerklassen ab dem Jahr 2030 erhofft sich die Ampel auch einen Schub für den Arbeitsmarkt. Denn die bislang höhere Besteuerung in der Steuerklasse 5 hält die Betroffenen, oft die Ehefrau, davon ab, mehr zu arbeiten. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müsse dagegen etwas getan werden, heißt es in der Ampel. Eine Änderung des Ehegattensplittings, das gerade Paare mit einem hohen Einkommensgefälle begünstigt, soll es aber nicht geben, betont der Finanzminister.
Das Ehegattensplitting bleibt absolut erhalten, da weiche ich keinen Zentimeter. Denn das Ehegattensplitting abzuschaffen wäre eine Mehrbelastung von Paaren, die füreinander Verantwortung übernehmen. Was wir tun wollen, ist etwas anderes. Wir wollen die paradoxe Situation verändern, dass die, die weniger zahlen, weniger verdienen in einer Ehe, mehr Steuern zahlen. Es soll einfach fair auf beide verteilt werden.
Mit dem Jahressteuergesetz soll zudem der steuerfreie Grundfreibetrag rückwirkend für 2024 um 180 Euro auf 11.784 Euro angehoben werden. 2025 und 2026 soll es weitere Anpassungen geben. Schließlich werden auch Kinderfreibetrag noch in diesem Jahr, Kindergeld und Kindersofortzuschlag ab 2025 angehoben.
Die Bundesregierung hat zahlreiche steuerliche Neuerungen auf den Weg gebracht, Jörg Münchenberg berichtete. Und die Regierung hat auch eine Richtlinie für mehr Cybersicherheit verabschiedet. Die soll Unternehmen und Betreibern kritischer Anlagen dazu verpflichten, sich besser vor Cyberangriffen zu schützen. Denn wie gravierend die Folgen von IT-Ausfällen sind, das hat ja erst kürzlich die Softwarepanne beim US-Unternehmen CrowdStrike gezeigt. Johannes Kuhn berichtet, was geplant ist.
NIS 2 heißt die EU-Richtlinie, die die Bundesregierung für mehr Cybersicherheit umsetzen muss. Eigentlich bis Mitte Oktober. Doch einmal mehr zog sich die Ausarbeitung im Innenministerium hin und die Zeit wird nach der heutigen Verabschiedung im Kabinett knapp. Dabei tun höhere Cybersicherheitsstandards durchaus Not, sagt der IT-Sicherheitsexperte Manuel Artug von der Organisation AG Kritis.
Die Datenabgriffe, die Kompromittierungen, selbst der Stillstand in Deutschland teilweise, so wie jetzt kürzlich geschehen durch IT, die eben nicht sicher betrieben wurde, betrifft uns alle als Bevölkerung und dem Einhalt zu gebieten, ist auf jeden Fall wichtig und erforderlich.
Einerseits erweitert der Gesetzgeber die Pflichten für die sogenannte kritische Infrastruktur, also zum Beispiel für Betreiber von Kraftwerken oder Telekommunikationsnetzen. Zum anderen werden nun weite Teile der Industrie in die IT-Sicherheitsgesetzgebung einbezogen, zum Beispiel Autohersteller, Chemiefirmen, Maschinenbauer oder die Lebensmittelbranche. Kurz, wer für die Versorgung wichtig ist, muss künftig nachweisen, dass er sich gegen Cyberangriffe wappnet und bei einem Vorfall genaue Regeln befolgen. Aus gut 3.000 werden deshalb fast 30.000 Einrichtungen und Unternehmen, die diese Cyberstandards erfüllen müssen. Steven Heckler vom Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI.
Die Unternehmen werden eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, also technischen Schutzmaßnahmen, implementieren müssen. Daneben pro Cybersicherheitsvorfall, der erheblich ist, 3 bis 5 Meldungen. Und sie müssen sich beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, registrieren.
Ausgeweitet wird auch die Verantwortung. So müssen die betroffenen Firmen und Einrichtungen auch Dienstleister im Blick haben, die für sie im IT-Bereich tätig sind. Zudem wird die Haftung erweitert. Geschäftsführer sind nun für die Umsetzung der Cybersicherheit rechtlich verantwortlich. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, kann sogar das Management kurzzeitig entfernen, wenn es sich nach Cyberangriffen zum Beispiel unkooperativ verhält. Und wenn laxe Cyberverteidigung zu digitalen Einbrüchen führt, drohen Firmen hohe Strafen, bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des Jahresumsatzes. Die Verhandlungen zur NIS2-Umsetzung dauerten lange, auch wegen föderaler Debatten. Dass nun zwar Bundeseinrichtungen die Standards einhalten müssen, die Länder dies aber für sich und die Kommunen separat beschließen müssen, stößt bei Experten auf Unverständnis. Ein weiterer Kritikpunkt, weil es sich um eine Richtlinie und nicht um eine Verordnung handelt, haben die 27 EU-Mitgliedsländer bei der Umsetzung Spielraum. Für europaweit tätige Unternehmen drohe also einmal mehr ein IT-Sicherheitsflickenteppich.
Die Bundesregierung hat eine neue IT-Sicherheitsrichtlinie auf den Weg gebracht, Johannes Kuhn berichtete.
Es könnte so schön sein, wenn KI wirklich dein Freund und Helfer wäre.
Ja, und passend zum Thema IT ist unser nächster Beitrag. Es geht um ein Startup, das Roboter für Großküchen entwickelt und damit den Fachkräftemangel mindern will. Das Beispiel macht deutlich, dass viele Bereiche unserer Wirtschaft künftig noch stärker von digitaler Infrastruktur abhängen dürften. Unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubich hat sich das Geschäft des Robotik-Startups im Rahmen unserer KI-Sommerserie genau angeschaut und den Kochrobotern beim Kochen zugeschaut.
Küchenchef Michael Wolf steht vor einem großen Kasten aus Edelstahl und Glas. Dahinter verbirgt sich die Roboterküche des Hamburger Startups Good Bites. Durch die Fensterscheiben schaut man links auf 8 Kochplatten und 2 Roboterarme. An der rechten Seite des Küchenblocks hängt ein großer Bildschirm mit Touchscreen.
Hier vorne haben wir erstmal das Operator Terminal.
Darüber lassen sich einzelne Gerichte auswählen. Entsprechend der Zutaten, die heute im Kühlschrank der Roboterküche liegen.
Wir haben heute mal ein Caesar Salad drin, wir haben eine Penne Napoli mit drin, wir haben Porridge mit drin und wir haben einmal Udon mit Erdnusssoße mit drin.
Im Hintergrund surrt die Lüftungsanlage, die in der Küche verbaut ist. Micha Wolf geht jetzt auf die Rückseite. Von dort aus kann man den doppeltürigen Kühlschrank öffnen. Fein säuberlich hängen hier in durchsichtigen Boxen die einzelnen Zutaten und mehrere bereits gewürzte Soßen.
Großer Kühlschrank mit 18 Festslots, das heißt 18 Festzutaten, die wir mitnehmen können.
Den Kühlschrank mit bereits geschnittenen Zutaten zu befüllen, ist eine der wenigen Aufgaben, die noch von Menschenhand erledigt werden muss. Vorne in der Küche hat sich in der Zwischenzeit der hintere Roboterarm in Bewegung gesetzt. Und dann kann man dem Roboter auf den Induktionsfeldern beim Kochen zuschauen.
Wir imitieren quasi genau die manuellen Kochschritte, die man halt auch als Person machen würde, nur eben unterstützt durch unsere Roboterarme.
So beschreibt Hendrik Susemihl die Funktionsweise der Roboterküche von Good Bites. Der Ingenieur hat das Startup 2021 zusammen mit seinen ehemaligen Studien- bzw. Arbeitskollegen Philipp von Stürmer und Kevin Deutmark gegründet. Ab 100, 150 Gerichten am Tag mache es Sinn für einen Betrieb, sich eine Roboterküche zuzulegen. Wobei Good Bites seine Küchen nur vermietet. Kunden zahlen eine monatliche Basismiete und einen flexiblen Anteil, je nachdem, wie viele Gerichte tatsächlich gekocht wurden. Konkrete Zahlen will Hendrik Susemihl nicht nennen. Nach mehreren Prototypen ist die Good Bites Roboterküche seit kurzem aber bei den ersten Kunden in Betrieb. Im Uniklinikum Tübingen bietet der dortige Kantinenbetreiber Sodexo dank des Roboters jetzt auch außerhalb der regulären Kantinenöffnungszeiten warme Gerichte an. Für Preise zwischen 6 und 8,70 Euro. Das Angebot werde sehr gut angenommen, heißt es von Sodexo. Michael Stops verfolgt diese Entwicklung mit großem Interesse. Er untersucht am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung die Auswirkungen von Automatisierung und KI am Arbeitsmarkt.
Einerseits ist es schon so, dass in vielen Berufen mit Engpässen auch Technologieeinsatz verstärkt zum Einsatz kommt, dass man da auch von Entlastungen ausgehen kann.
So könnten einzelne Tätigkeiten immer häufiger von Maschinen übernommen werden. Aber ganze Jobinhalte seien nicht so einfach zu ersetzen, so Stops.
In der Entwicklung von Technologien so die Lösung zu sehen, Fachkräfteengpässe zu beseitigen, das können wir jetzt momentan nicht bestätigen.
In der Roboterküche von Good Bites kochen derweil 4 Gerichte parallel. Insgesamt 8 wären möglich. Nach 3 bis 7 Minuten sind die Gerichte fertig. Der vordere Roboterarm richtet das zubereitete Essen nacheinander in Schüsseln an und garniert es mit Croutons, Parmesan oder Kekskrümeln. Die benutzten Töpfe und Teller räumt ein dritter Roboterarm übrigens gleich in die Spülmaschine ein. Die sonstigen Oberflächen müssen Küchenchef Micha Wolf und sein Team aber doch von Hand putzen.
Für so ein Tagescleaning brauchen wir ungefähr 1 Stunde, 1,5.
Der KI-gesteuerte Roboter kann zwar das Fachkräfteproblem nicht so schnell lösen, aber zumindest den Koch entlasten und ihm Zeit freiräumen, neue Rezepte zu entwickeln, mit denen dann auch ein Roboter klarkommt.
Ein Hamburger Start-up entwickelt kochende Roboter gegen den Fachkräftemangel in der Gastronomie. Magdalena Neubich hat das Unternehmen vorgestellt. Und zuletzt jetzt noch der Verweis auf eine Neuerung, die die Industrie betrifft. Die Bundesnetzagentur will für Unternehmen Anreize schaffen, Strom dann abzunehmen, wenn er im Überfluss vorhanden und günstig ist. Sie will die Netzentgelte an das Stromangebot koppeln. Hintergrund ist, dass die Strommengen immer stärker schwanken durch den hohen Anteil an Wind und Solarenergie. Christian von Stülpnagel nennt uns jetzt die Details zu diesen Plänen.
Industriebetriebe sollen in Zukunft belohnt werden, wenn sie ihren Stromverbrauch an der Verfügbarkeit von Strom und Energie anpassen. Sie sollen weniger Netzentgelte zahlen, wenn sie zu Zeiten eines hohen Stromangebots viel Energie verbrauchen und weniger, wenn sie ihren Verbrauch zurückfahren, wenn gerade weniger Strom produziert wird. So möchte die Bundesnetzagentur in Bonn die bestehenden Stromtrassen besser ausnutzen, indem sie freie Kapazitäten besser einteilt. Der Mechanismus soll an den Strompreis an der Börse gekoppelt werden. Dieser sei niedrig, wenn viel Strom verfügbar sei und hoch, wenn es Stromknappheit gäbe. Allerdings soll bei der Anpassung der Netzentgelte auch berücksichtigt werden, inwiefern Unternehmen in der Lage sind, ihren Energieverbrauch anzupassen. Es soll außerdem Ausnahmen für Regionen geben, in denen die erneuerbaren Energien noch nicht verbreitet sind. Hier könnte eine Anpassung des Stromverbrauchs das Netz belasten. Die Regelung soll 2026 in Kraft treten.
Die Bundesnetzagentur will die Netzentgelte für Unternehmen an das Stromangebot koppeln, Christian von Stülpnagel berichtete. Und damit kommen wir zur heute recht kurzen Wirtschaftspresse. Darin geht es um die Nachricht, dass Bund und Ländern im ersten Halbjahr mehr Steuern eingenommen haben als im Vorjahreszeitraum.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg konstatiert, der Staat hat kein Einnahmeproblem, er hat ein Ausgabeproblem. Was wir beobachten, ist die Tendenz einer jeden Institution, immer weiter zu wachsen und immer weitere Aufgaben für sich zu erfinden. Sie wird dann immer teurer. Stichworte Bürokratie und Regulierung. In der Märkischen Oder-Zeitung heißt es, Zurückhaltung ist geboten. Denn der finanzielle Druck, der auf der Regierung lastet, ist alles andere als gelöst. Vielmehr bleibt das große Problem Haushaltsloch für das kommende Jahr weiter bestehen. Endgültig sicher ist die Größe der Finanzierungslücke erst im Herbst. Dann steht die neue Steuerschätzung sowie das neue Existenzminimum, was zu Mehrkosten bei der Grundsicherung führen kann, fest. Und dann wird klar sein, welche Spielräume für den Haushalt 2025 bestehen und welche nicht. Die bayerische Staatsregierung hat ein eigenes Ladenschlussgesetz auf den Weg gebracht. Die werktäglichen Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr sollen darin erhalten bleiben. Das Straubinger Tagblatt beobachtet, viele Bürger in den größeren Städten haben sich mehr erhofft, auch mehr Leben in den nach Geschäftsschluss verödenden Innenstädten. Sie sollten sich aber selbst fragen, ob sie bei liberaleren Öffnungszeiten tatsächlich mehr Geld im stationären Einzelhandel lassen würden. Die meisten Einzelhändler glauben das nicht. Sie befürchten im Gegenteil, dass sie für denselben Umsatz höhere Kosten für längere Öffnungszeiten tragen müssten. Personal finden sie schon jetzt kaum. Wie man hört, sind die Einzelhandelsumsätze auch in Bundesländern mit langen Öffnungszeiten nicht durch die Decke geschossen.
Das war die Wirtschaftspresse und damit geht jetzt auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie in unserem Programm die Sendung Deutschland heute, moderiert von meiner Kollegin Petra Ensminger. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören heute Nachmittag. Wir hatten die Sendung Wirtschaft am Mittag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen weiteren Tag.